Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Für viele Betroffene ist es eine lebenslange Belastung. Vor allem werden Frauen in Hinsicht auf diese Störung der neuronalen Entwicklung häufig übersehen oder fehlgedeutet.
Viele erhalten die Diagnose Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, erst im Erwachsenenalter.
Nur weil Frauen selten dem Klischee des Zappel-Philips entsprechen. In einer neuen Folge von Die gefragte Frau spreche ich heute mit einer Betroffenen über ihr Leben mit der Diagnose ADHS. Ich darf heute die Content-Creatorin und Podcasterin Lorena Andesner bei mir begrüßen. Schön, dass du heute da bist, Lorena, und deine Erfahrungen mit uns teilst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Am Mikrofon begrüßen darf euch heute Hanna Mauracher. Liebe Lorena, zu Beginn möchten wir dich gerne ein bisschen kennenlernen. Woher kommst du und was machst du beruflich?
Ja, hallo, ich bin Lorena, bin 28 Jahre alt und komme ursprünglich aus dem wunderschönen Salzburg, aus der Stadt. Bin aber vor 3 Jahren nach Wien gezogen und bin Content Creatorin, Podcasterin und ja, mache alles eigentlich, was im Bereich Social Media stattfindet und ja, bin im Beauty, Lifestyle und Fashion Bereich tätig, aber beschäftige mich eben auch mit eben meiner Diagnose zum Beispiel zum Thema ADHS oder Endometriose und generell psychischen Erkrankungen.
Du hast 2024 die Diagnose ADHS erhalten.
Wann war das genau und wie ist es dazu gekommen? Vielleicht magst du den Weg zur Diagnose ein bisschen schildern.
Ja, ich glaube, das ist eine lange Geschichte oder eine einigermaßen lange Geschichte oder ein langer Weg, den sicher viele Betroffene kennen. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe eben dieses Jahr im Juni die Diagnose erhalten. Es war jetzt aber nicht so, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt Anfang Juni zum Arzt, zu einer Ärztin, gehe dorthin, hol mir die Diagnose und that's it. Also das hat natürlich alles schon viel, viel früher angefangen, indem ich mir einfach irgendwann mal gefragt habe, okay, irgendwas passt bei mir nicht ganz, beziehungsweise was jahrelang für mich normal war, ist irgendwann dann zur Belastung geworden. Gerade wo das mit meiner Selbstständigkeit gestartet hat, habe ich es dann extremst gemerkt. Und eine Freundin von mir, die hat tatsächlich vor gut einem Jahr oder ein bisschen mehr als einem Jahr die Diagnose erhalten. Und ich habe mich dann mit ihr unterhalten und irgendwie bin ich dann echt mit ihr in einem Café in Wien gesessen und je mehr sie erzählt hat, desto mehr habe ich mir gedacht, scheiße, das sind genau die Themen, die mich eigentlich betreffen und ja, die mir quasi meinen Alltag erschweren. Und im Endeffekt, ich glaube, das kennt jeder vielleicht gerade jetzt heutzutage mit Google, mit Social Media, dass man sich im ersten Moment denkt, vielleicht bilde ich mir das alles ein. Jetzt, ich will mir jetzt nicht selbst diagnostizieren und jetzt chill ich mal und habe das irgendwie ein bisschen beiseite gelegt. Und irgendwann ist der Gedanke dann aber immer mehr gekommen. Ich habe mich dann eingelesen, habe Bücher gelesen, bin vielen Seiten auf Instagram gefolgt und irgendwann hat sich der Verdacht immer mehr erhärtet. Und ich kenne es ja schon mit meiner Endometriose, dass ich mir damals quasi selbst diagnostiziert hat, weil mir jahrelang niemand ernst genommen hat und im Endeffekt hat sie es dann bestätigt und habe jetzt eine sehr, sehr schwere Endometriose sogar und das habe ich dann immer ein bisschen im Hinterkopf gehabt, dieses Vertrauen auf mein eigenes Gefühl und auf mein Bauchgefühl einfach, dass ich das Ganze abklären lassen möchte und genau das habe ich dann getan. Ich glaube, in Österreich ist das mit der Diagnose etwas leichter als in Deutschland. Also ich habe viele Bekannte und Freundinnen, die in Deutschland versuchen, einen Diagnosetermin zu bekommen. Da weiß ich, dass es erfahrungsgemäß immer etwas länger dauert mit den Terminen, teilweise 1-2 Jahre, was natürlich super heavy ist, wenn du schon so einen Leidensdruck hast, weil die meisten Leute, und das hat damals auch mein Psychiater gesagt, wo ich war, der hat gesagt, die Leute sitzen ja nicht da, weil es ihnen gut geht. Und die kommen ja erst, weil du kannst natürlich auch ADHS unentdeckt haben und überhaupt keine Probleme haben. Es ist natürlich auch eine Range an Symptomen. Und wenn du keine hast, dann lebst du dein Leben und es ist alles fein. Aber wenn du schon so den Leidensdruck hast, dass du dir Hilfe suchst, dann sitzen die Leute, wie gesagt, eher dann beim Arzt, bei der Ärztin oder Psychiaterin, Psychologin.
Wahnsinn, ja, dass der Weg zur Diagnose immer noch so umständlich ist oder dass man selten dann vielleicht auch ernst genommen wird. Bei dir wurde das dann durch einen Psychiater diagnostiziert?
Genau, also ich war im Januar 2024, war jetzt zuerst mal beim Psychiater, weil eine Freundin von mir, die ist auch Ärztin und die schreibt gerade ihre Diplomarbeit im Bereich ADHS bei Frauen, was sie natürlich sehr angeboten hat und sie ist eben selbst eine Betroffene, das heißt mit ihr habe ich mir auch sehr, sehr viel ausgetauscht und sie hat mir gesagt, dass ADHS eigentlich eine klinisch-psychologische Diagnose ist, sprich es kann auch vom Psychiater gestellt werden, war dann erst mal dort und nachdem ich auch vielleicht vielleicht kommen wir da später eh nochmal dazu, mit Depressionen diagnostiziert bin, Panik- und Angststörung habe schon jahrelang, war dann mein erster Weg mal zum Psychiater. Und der hat dann ADHS nicht ausgeschlossen. Das Ding ist, dass eben Depressionen, Angststörungen, Panikstörungen auch von einer unbehandelten ADHS kommen können, weshalb eben auch bei Frauen das nicht so oft diagnostiziert wird, weil das ist dann, ja gut, bekommst halt Antidepressiva, ja gut, du gehst halt in Therapie, ich bin schon seit Jahren in Therapie und arbeite an meinen Themen. Aber deswegen ist es dann immer so, ja, ADHS ist dann überhaupt kein Thema, gerade eben im Erwachsenenalter und gerade bei Frauen.
Vielleicht magst du bitte noch mal kurz erklären, was ist denn ADHS für alle, die das jetzt vielleicht nicht genau wissen?
Ja, also ich halte es jetzt ganz allgemein, dass es jeder versteht und ich bin jetzt auch keine Medizinerin, also ich kann jetzt nicht ganz genau erklären, was im Gehirn abgeht, aber grob gesagt ist einfach die Verteilung oder einfach die, ja, also Noradrenalin und Dopamin ist einfach ein bisschen zu wenig vorhanden im Gehirn beziehungsweise in gewissen Arealen im Gehirn, die eben zum Beispiel die Aufmerksamkeit betreffen, die Motivation betreffen, Belohnungssystem, also solche Dinge.
Und hat sich ADHS bei dir bereits in deiner Kindheit und Jugend bemerkbar gemacht?
Genau, das ist ein wichtiges Kriterium auch bei der Diagnose. Also ADHS muss immer im Kindheitsalter schon da gewesen sein. Also es kann nicht sein, dass sie das irgendwann erst entwickelt. Und das ist auch eben ein Diagnosekriterium, wenn du dann sagst, okay, das war nicht vorhanden, was aber genau die Schwierigkeit ist, weil eben viele Frauen erst in Mitte 20, Mitte 30ern oder noch später diagnostiziert werden. Naja, wie sollst du denn jetzt ganz genau sagen können, ob du zum damaligen Zeitpunkt schon ADHS hattest. Und im ersten Moment, also ich war eine sehr, sehr gute Schülerin, ich habe immer alles einigermaßen gut hinbekommen, ich war jetzt nicht irgendwie verhaltensauffällig und genau das ist aber das Problem, dass Frauen oder die Symptome bei Frauen oft, nicht immer, es gibt natürlich auch Frauen, die dem typischen Zappel-Philipp, wie sagt man, dieser Abbildung einfach entsprechen, aber eben die meisten nicht. Und das ist genau das Problem. Und rückblickend hat sich es auf jeden Fall bemerkbar gemacht. Also ich bin natürlich jetzt die letzten Monate da extrem viel durchgegangen, habe mit meinen Eltern natürlich auch viel gesprochen, die im ersten Moment sagen, na, also du ADHS, das passt dir überhaupt nicht, du warst nie irgendwie auffällig. Aber je mehr ich mit ihnen da gesprochen habe, was eigentlich ADHS bei Frauen bedeutet, desto mehr waren sie, ah ja, na gut, ja, das macht schon Sinn. Also ich war eben sehr verträumt. Ich habe schon in der Volksschule immer, während irgendwie die Lehrerin oder der Lehrer geredet hat, so Zierleisten gemalt. Bei mir waren alle Hefte voll gekritzelt. Ich habe ständig Dinge vergessen, wie oft meine Eltern mir in die Schule nachgefahren sind und mir irgendwas gebracht haben, irgendwelche Unterschriften vergessen, Jausenbrote, die den ganzen Sommer über die Sommerferien in meiner Schultasche drin waren und natürlich komplett verschimmelt dann im September wieder aufgekommen sind. Also das waren schon so Dinge, die jetzt rückblickend schon Sinn machen mit der Diagnose.
Genau, eben dieses Problem, dass es sich ADHS bei Frauen so unterschiedlich äußert und dass das vielen nicht bekannt ist. Glaubst du eben, dass deine Diagnose erst so spät kam, weil ADHS bei Frauen so unbekannt ist in der Gesellschaft?
Genau, also einerseits eben diese Symptome, die bei Frauen aufkommen, die eben ganz anders sind. Also gerade bei kleinen Kindern ist es eher so dieses Verträumtsein, in der Schule aus dem Fenster rausschauen, nicht aufpassen können. Und bei eben Burschen oder jungen Buben ist es natürlich so, die sind laut und da ist es auffällig. Natürlich werden dann Lehrer und Lehrerinnen mal eher auf die Kinder aufmerksam, bei denen sich es bemerkbar macht. Und keine Lehrerin oder Lehrer wird wahrscheinlich zu Eltern gehen und sagen, ja, ihr Kind ist so verträumt und es schaut den ganzen Tag aus dem Fenster und irgendwie ist es so ruhig und arbeitet nicht mit. Also das ist schon ein Thema, warum es dann eben bei Frauen erst so spät ist, weil sich es einfach ganz anders zeigt. Und ich glaube schon, dass Frauen, oder ich glaube, das ist tatsächlich auch bewiesen, dass Frauen auch sich viel mehr dann der Gesellschaft auch anpassen können. Weil mit ADHS bist du halt in einer, ich sag mal unter Anführungsstrichen, sieht man jetzt nicht, ich mache sie gerade, normalen Welt. Du musst die damit irgendwie zurechtfinden, weil dein Gehirn funktioniert einfach anders. Es ist aber nicht auf ein neurodivergentes Gehirn, wie es jetzt eben ist, mit zum Beispiel ADHS, Autismus und Co. ausgelegt. Das heißt, man lernt, sich so anzupassen, seine Symptome so zu unterdrücken, dass niemand in der Außenwelt das irgendwie bemerkt.
Krass, das muss schon eine unheimliche Belastung auch sein.
Extrem. Und das passiert natürlich auch unterbewusst. Also jetzt rückblickend macht für mich einfach so viel Sinn und so viele Themen, die ich habe, so viele Dinge, die passiert sind, machen einfach jetzt Sinn, wo ich jetzt aber merke, okay, das war einfach meine Strategie, mich in diese Welt einzufügen und einfach zu funktionieren oder versuchen zu funktionieren.
Und wie hat es sich jetzt für dich angefühlt, die Diagnose ADHS zu erhalten?
Sehr befreiend. Also ich finde, Diagnosen sind immer so ein Fluch und Segen zugleich, weil einerseits ja, neigt man vielleicht manchmal dazu, dass man sich dann auf die Diagnose ausruht und sagt, naja, ist halt, weil ich ADHS habe. Aber es war jetzt bei mir noch nicht so der Fall. Es war eher Erleichterung und bis sie dieses mit mir selber ein bisschen Frieden schließen und mir selber ein bisschen vergeben, weil ein niedriger Selbstwert ist auch ein ganz großes Symptom bei Frauen mit ADHS und das war bei mir immer schon Thema und die haben mich immer schon sehr verurteilt. Warum kriege ich das nicht hin? Warum schaffen es alle anderen? Warum schaffen es alle 10-mal so schnell? Warum bin ich jedes Mal verplant? Warum vergesse ich ständig Dinge? Warum kriegt jedes Erleben so in den Griff und ich bin jeden Tag da und struggle mit meinen täglichen Aufgaben, ich struggle mit Aufräumen und also so ganz banalen Dingen und zu wissen, okay, ich bin normal, aber einfach ein bisschen anders oder mein Gehirn funktioniert einfach ein bisschen anders, ist schon irgendwie schön, weil man endlich eine Erklärung für alles hat, für das ich mir jetzt einfach die letzten Jahre mega verurteilt habe.
Ja, das glaube ich, dass das eine große Erleichterung dann ist. Und hat sich seit der Diagnose in deinem Leben etwas verändert?
Ja, also gerade das, was ich jetzt angesprochen habe, also so ein bisschen dieses mir selber oder ein bisschen sanfter zu mir selbst einfach sein. Bin jetzt auch bei einer Therapeutin, die sich unter anderem auf ADHS spezialisiert hat, um einfach ja, verschiedene Strategien auch zu entwickeln, wie man damit umgehen kann, weil ADHS ist nicht heilbar. Also du kannst es nicht heilen, das ist einfach, so ist man und man muss halt lernen, damit umzugehen. Man kann auch medikamentös arbeiten, da bin ich gerade meinen Weg dahin zu finden, also in dem aktuell Antidepressiva schon seit Anfang des Jahres, die auch off-label, also bedeutet nicht offiziell gelabelt, als ADHS-Medikation verwendet wird. Aber eben, es gibt ja Dinge wie Ritalin etc. Es sind ja ganz, ganz viele verschiedene Dinge, das auch ein bisschen Trial and Error ist. Also das hat mir auch mein Psychiater gesagt, es gibt nicht das eine Medikament, was für jeden funktioniert, was es natürlich auch wieder ein bisschen schwierig macht. Bin aber auf jeden Fall offen dafür. Grundsätzlich bin jetzt keine Person, die sagt, yay, ich nehme jetzt alle Medikamente, gib's mir alles her, ich möchte mir alles reinpumpen. Aber eine Freundin von mir ist auch so cool beschrieben, dass wenn sie ihre Medikamente nimmt, dann ist sie das oder hat sie so ein Leben, wie andere jeden Tag ihr Leben führen können und sie ist dann quasi einfach normal unter Anführungsstrichen und kann halt dann einfach arbeiten, ist konzentriert, schweift nicht die ganze Zeit ab und ich denke mir, wenn es die Möglichkeit gibt, sein Leben so zu erleichtern, wenn eben der Leidensdruck da ist. Ich sage jetzt nicht, wie gesagt, wenn jetzt jemand überhaupt keine Probleme oder Beschwerden hat, was ja auch vollkommen okay ist und was ja auch vorkommt, wenn man eben das nicht ganz so ausgeprägt hat, aber wenn es eben schon so weit ist, dass man sagt, okay, mein Alltag leidet drunter oder mein Daily Life, dann bin ich schon dafür, dass man auch Hilfe annehmen kann, weil ich sage immer, wenn ich schlecht sehe, also ich sehe zum Beispiel schlecht und wenn ich jetzt meine Kontaktlinsen nicht drin hat, naja, dann würde ich nichts sehen, dann sage ich auch nicht, nein, ich möchte jetzt keine Kontaktlinsen reingeben und ich möchte jetzt keine Brille, weil ich bin halt jetzt so und ich muss jetzt damit leben, dass ich schlecht sehe. Und so sehe ich das auch ein bisschen mit den Medikamenten, was ADHS betrifft. Wenn ich nicht sehen kann, jetzt bildlich gesprochen, dann werde ich mal die Brille aufsetzen.
Total, ja, das ist sicher immer noch einfach das große Tabu, es ist sicher schon besser geworden, ja. Aber mit der ganzen psychischen Gesundheit und der Therapie dazu.
Absolut.
Ja. Du hast uns eh schon ein paar Einblicke gegeben, wie die ADHS deinen Alltag so beeinflusst. Vielleicht gehen wir dann ein bisschen konkreter darauf ein. Also welche Symptome sind denn jetzt bei dir quasi ADHS-typisch, ja, unter Anführungszeichen?
Also was mich schlussendlich zur Diagnose gebracht hat oder den Weg zu meiner Psychologin oder ja doch Psychologin, die mir damals dann die Diagnose gestellt hat, also sie war zuerst, das habe ich vorher gar nicht beantwortet, eben beim Psychiater, war dann aber jetzt im Juni bei einer Psychologin, die eben ein Diagnoseverfahren anbietet. Das ist eben so ein 4-stündiger Test plus Anamnese, wo man wirklich eben die Aufmerksamkeit testet und ich bin da hingegangen und habe mir danach schon gedacht, ach scheiße, ich glaube, ich war echt gut, also ich glaube, ich habe diesen Test echt gut gemacht. Was ist, wenn ich doch kein ADHS habe? Und dann ist aber eben bei der Diagnose oder bei der Befundbesprechung rauskommen, sie hat gesagt, also ja, sie sind zwar, also ich kann sehr, sehr gut Verbindungen herstellen, ich kann sehr, sehr gut logisch denken, aber meine Aufmerksamkeitsspanne, also die ist wirklich im unteren Durchschnitt und das ist wirklich unglaublich schlecht. Und da bin ich mal da gesessen und habe gedacht so, wow, okay, ja gut, also mein Gefühl war, ich war extrem gut, aber eigentlich hat sie genau das gezeigt und das äußert sich in meinem Alter, wie gesagt, erst so richtig, und das ist auch sehr, sehr typisch, dass es bei jungen Frauen oder auch dann schon älteren Frauen erst aufkommt, wenn man dann ins Berufsleben startet, wenn man dann eben in meinem Fall sich selbstständig macht, wo ich dann das erste Mal gemerkt habe, ich kann mich nicht organisieren, ich kriege meine To-Dos nicht hin. Ich habe zwar 100.000 To-Do-Listen auf dem Handy, schriftlich, überall auf dem Whiteboard in meiner Küche hingehängt, damit ich ja nichts vergesse. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es einfach nicht, mich zu organisieren. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich schweife ständig von einem zum anderen ab, schaffe meine To-Dos nicht rechtzeitig. Das ist auch so ein Ding, das habe ich auch schon in der Schule gehabt. Wenn ich Schularbeit gehabt habe, habe ich am Vortag in der Nacht zum Lernen angefangen. Und genauso ist es jetzt auch. Und das ist auch eben so ein ADHS-Thema, dass das Belohnungssystem anders arbeitet. Wenn du nicht sofort die Belohnung hast, dann hast du keinen Antrieb, dann machst du das nicht. Warum auch sehr, sehr viele dann eben so dieses Last-Minute-Lernen oder dieses Last-Minute-To-Dos fertigstellen dann auch machen. Und das ist bei mir immer noch so. Ich habe wochenlang Zeit, mache wochenlang nichts, weil man dann, oh, das geht schon, da werde ich schon noch irgendwie fertig, und dann ist so, scheiße, ich muss das bis morgen fertig haben, und dann mache ich eine Nachtschicht, und dann geht es auch, weil dieses Klischee oder dieses Vorurteil, dass sie Menschen mit ADHS gar nicht konzentrieren können, das ist ja auch falsch, weil es gibt ja auch den sogenannten Hyperfokus. Das Ding ist, man kann sie mit ADHS einfach nicht aussuchen, worauf der Fokus ist oder wo eben gerade die Aufmerksamkeitsspanne liegt, und ich glaube, das ist so der große Unterschied.
Spannend, dass die Hörerinnen da mal einen guten Einblick bekommen, was sich da so im Leben abspielt.
Und natürlich auch Dinge vergessen. Wir haben gerade vorher gesprochen, wo ich hergekommen bin, habe ich gerade gestern wieder meine Handtasche im Restaurant liegen lassen mit meinem Haustürschlüssel. Da war ich gestern um 19 Uhr, also jetzt haben wir 10.20 Uhr. Bedeutet, mir ist das jetzt wirklich Ewigkeiten nicht aufgefallen, dass diese Tasche fehlt. Und das ist so ein Ding, dass immer dann viele sagen, ja, aber das ist ja normal, das hat ja jeder mal. Das Ding ist, natürlich hat das jeder mal, aber bei mir ist es immer. Also das ist mein Alltag, dass das jeden Tag passiert, und dann wird es einfach zur Belastung. Weil wenn das mal passiert, wenn mir das einmal im halben Jahr passiert, dass ich meine Tasche wo liegen lasse, sage ich, ja, gut, das passiert, jedem passiert das mal, aber mir passiert es halt immer.
Klar, ja, das ist dann schon. Wie wirkt sich jetzt ADHS auf dein soziales Leben aus, auf deine sozialen Beziehungen?
Ja, das ist eigentlich auch ein großes Thema bei mir, wo ich jetzt rückblickend auch weiß, woran es liegt. Jetzt kann ich dran arbeiten, ich möchte das jetzt nicht als Ausrede nutzen, aber es ist oft wirklich so diese ADHS-Paralyse auch, dass man wirklich einfach nichts machen kann. Und das ist bei mir genauso mit sozialen Kontakten, mit WhatsApp-Nachrichten, dass ich einfach wirklich wochenlang, manchmal monatelang, ich habe mir ja schon mal ein Jahr nicht bei Leuten gemeldet, weil ich es einfach nicht schaffe, weil es einfach nicht geht, weil es... Ich kann es gar nicht beschreiben, aber es geht einfach nicht. Das ist wie wenn man gelähmt ist und man kann dann einfach, man kann nicht antworten, beziehungsweise man kann sich dann einfach auch nicht damit beschäftigen. Und das hat mir natürlich schon auch Freundschaften gekostet, bin ich ehrlich, weil natürlich jetzt mit Diagnose haben vielleicht Leute eher Verständnis. Natürlich meine engsten Freundinnen haben auch damals schon Verständnis gehabt, aber natürlich ist es nicht cool, wenn deine engsten oder deine engste Freundin jetzt in meinem Fall sie nie meldet oder irgendwelche Treffen die ganze Zeit absagt, weil natürlich auch so soziale Phobien ein großes Thema sind bei ADHS, bei Frauen. Was ich auch ganz oft habe, dass mir einfach alles zu viel ist, dass ich viel zu viele Eindrücke überhaupt nicht verarbeiten kann und dann einfach sage, hey, ich kann heute einfach nicht. Und Menschen, die halt kein ADHS haben, verstehen das oft nicht, und die sind dann so die Social Butterflies, die jeden Tag rausgehen und überall dabei sind. Und wenn ich dann einfach spontan sage, hey, ich kann einfach nicht, ich schaff's gerade nicht, kann, also es gibt Leute, die das natürlich verstehen, aber es gibt natürlich auch Menschen, die das dann einfach nicht so nachvollziehen können und dann einfach sagen, gut, ich bin einfach eine schlechte Freundin und wir müssen jetzt diese Freundschaft beenden.
Du hast eh schon erwähnt, du bist auch wegen Depressionen in Behandlung, jetzt die soziale Phobie, die du gerade erwähnt hast. Das sind Begleiterkrankungen der ADHS, oder?
Ja, genau. Also ich weiß jetzt keine genaue Prozentzahl, darf es mir jetzt nicht festnageln, aber dass sehr, sehr viele eben mit ADHS auch Depressionen, Panikattacken, eben soziale Ängste oder generell Angststörungen haben, ist sehr, sehr oft der Fall. Es kann auch eben von einer unbehandelten ADHS kommen, weil man eben die ganze Zeit so viele Dinge unterdrückt, dass sie das dann eben wieder in anderen Dingen äußert. Und bei mir war es schon so, oder jetzt macht es halt auch irgendwie viel mehr Sinn, wovon das irgendwie alles kommt und dass es irgendwie auch... ja, nicht eben von irgendwo kommt. Ist natürlich nicht schön, weil man ist eh schon gut beschäftigt mit dem ADHS-Thema und sein Alltag irgendwie hinzukriegen. Und gleichzeitig dann natürlich mit Depressionen, also bei mir sind es auch immer so depressive Episoden, würde ich sagen. Mir geht es jetzt auch mit den Medikamenten schon viel, viel besser. Aber gerade auch diese Angst- und Panikstörung, diese sozialen Phobien, das ist natürlich was, da kann man nur mit einer Verhaltenspsychologin zum Beispiel dran arbeiten oder generell einfach versuchen, Strategien zu entwickeln, um mit dem Ganzen umzugehen. Aber es ist natürlich eine doppelt-, dreifach-, vierfach Belastung, wenn man eben so viele Themen hat. Aber wie du sagst, es ist einfach eine Begleiterscheinung und es kommt leider sehr, sehr oft vor.
Wie du es gerade selbst gesagt hast, es kommt sehr, sehr viel zusammen und du trägst sich eine hohe Last auf dir. Wie bewältigt man denn dann eine berufliche Selbstständigkeit mit ADHS und dem Ganzen?
Ja, gute Frage. Manchmal frage ich mich das selber. Aber es ist tatsächlich auch so, dass sehr, sehr viele Frauen auch gerade mit ADHS oder generell Menschen mit ADHS selbstständig sind, weil man auch sehr, sehr wenig damit umgehen kann, Vorgesetzte zu haben, sehr, sehr nicht gut damit umgehen kann, wenn einem jemand sagt, was zu tun ist. Das habe ich ja immer schon gehabt tatsächlich, also jetzt auch rückblickend, in Angestelltenverhältnissen neben dem Studium. Ich habe mir Gott sei Dank relativ schnell mit 21 schon selbstständig gemacht. Aber ihr habt schon gemerkt, dass ihr damit überhaupt nicht klarkommt, wenn mir jemand von oben sagt, was zu tun ist. Und eben Menschen mit ADHS sind sehr, sehr kreativ. Das heißt, die Menschen sind dann eben oft selbstständig. Und es geht schon. Wie gesagt, man lernt, sich anzupassen. Man lernt ja eben in diese Gesellschaft reinzukommen. Aber natürlich schaffe ich es oft nicht so gut wie andere. Also wenn ich vielleicht ein normal funktionierendes Gehirn mit einem normalen Dopamin- und Noradrenalinspiegel hätte, vielleicht wäre ich dann schon viel weiter, weil natürlich eben diese Tage, wo mal nichts geht, wo man nichts hinbekommt, die sind halt einfach häufiger da als bei anderen. Oder eben Termine versäumt, ständig zu spät kommen. Ich habe ja schon sehr, sehr viele Kunden und Kundinnen verloren, weil ich einfach vergessen habe zu antworten. Ich habe viele Aufträge verloren, weil ich einfach vergessen habe, auf diese Mail zu antworten. Die liegt dann halt im Ausgang. Abgesendet habe ich sie nie. Also das sind so Dinge, das ist schon extremst herausfordernd, gerade wenn man natürlich selbstständig ist, weil ich bin auf meine eigene Arbeit angewiesen. Gerade im Social-Media-Bereich habe ich Gott sei Dank eine Managerin, die mir quasi meine Mailarbeit abnimmt, was für mich sehr, sehr wertvoll ist, weil ich eben in der Vergangenheit auch gemerkt habe, okay, wenn ich das selber mache, passieren einfach mehr Fehler. Aber ja, ich glaube, man lernt sie zu organisieren und man versucht einfach, sein Bestes zu geben. Ich glaube, das ist es einfach. Aber nur weil man eben nicht so gut ist wie andere im Sinne von sich organisieren, heißt das nicht, dass man es nicht hinkriegt. Und ich würde sagen, ich kriege es eigentlich relativ gut hin.
Definitiv, ja. Und neben Therapie und Medikamenten, hast du vielleicht auch irgendwelche Strategien, die dir jetzt selbst im Alltag helfen, um mit deiner ADHS besser leben zu können? Irgendwie so Kleinigkeiten vielleicht, die jeder anwenden könnte?
Ja, also ich bin natürlich gerade noch dabei. Also ich habe meine Diagnose im Juni bekommen. Aber was mir schon hilft, ist dieses, das hat mir auch mal ein Psychiater gesagt in einem Retreat, tue, was du tust. Und es bedeutet so viel, du machst jetzt eine Aufgabe und versuchst wirklich jetzt einfach die zu machen. Und es muss auch, weil meine Aufmerksamkeit reicht es leider nicht für 2 Stunden, dass ich sage, ich mache jetzt 2 Stunden eine Aufgabe. Aber wenn es 20 Minuten sind und ich konzentriere mich jetzt wirklich mal diese 20 Minuten auf eine Aufgabe, ich glaube, das ist jetzt nichts ADHS-Spezifisches, das kann wirklich jeder machen, weil ich glaube, sehr, sehr viele, auch ohne ADHS, haben heutzutage oft Aufmerksamkeitsprobleme aufgrund von Social Media, der ganzen Digitalisierung, weil ja einfach alles sehr, sehr, sehr schnell geht. Also ich glaube, das kann jeder sehr, sehr gut anwenden. Also das hilft mir schon. In meinem Fall eben ein bisschen dieses sanftere zu mir selbst sein und auch meine To-Do-Listen nicht so lang zu schreiben, weil es geht einfach nicht. Ich weiß, ich schaff's nicht. Und ich glaube, jeder kennt das, wenn man dann eben eine ewig lange To-Do-Liste hat und wenn man dann natürlich nur 3 von 15 Punkten schafft, ist man wieder von sich selber enttäuscht. Das Selbstvertrauen wird natürlich wieder weniger und da kommt man in so eine Negativspirale. Also auch vielleicht sie nicht so viel aufzubürden, wirklich das zu machen, was man schafft und eben auch zu sagen, gut, mehr geht einfach nicht und das ist dann auch okay.
Jetzt haben wir viel über die belastenden Aspekte der ADHS gesprochen. Gibt es vielleicht auch Momente, in denen dich die Störung auch positiv beeinflussen kann oder dir Stärke verleiht?
Ja, absolut. Also ADHS ist nicht nur eine Bürde, sondern auch eine absolute Bereicherung. Ich bin extremst empathisch oder generell Menschen mit ADHS sind sehr, sehr empathisch, was natürlich im beruflichen Umfeld oder auch im Freundinnen- und Bekanntenkreis natürlich sehr, sehr gut ist, wenn man einfach Empathie zeigen kann. Der Gerechtigkeitssinn ist auch sehr, sehr ausgeprägt. Sprich, man setzt sie dann immer gleich gern für andere ein. Was natürlich mit dieser fehlenden Impulskontrolle oft auch mal nicht so gut enden kann, habe ich auch schon in der Vergangenheit erlebt, dass man einfach, also diese fehlende Impulskontrolle ist vielleicht wieder eher was Negatives, aber das ist einfach dieses, ich sage sofort raus, was ich denke. Ich denke überhaupt nicht drüber nach. In meinem Fall, ich poste irgendwas auf Social Media, 2 Stunden später denke ich mir, Halleluja, was habe ich denn da schon wieder gepostet? Was habe ich mir denn da gedacht? Aber ich habe mir eben gar nichts gedacht. Aber das ist eigentlich ganz cool oder auch eben diese Kreativität, auch dieser Hyperfokus. Wenn ich wirklich was habe, wo ich meinen Fokus gerade drauf lege und ich eben in diesem Hyperfokus bin, dann bin ich da wirklich 3-4 Stunden dran. Da kann von außen, weiß nicht, da kann eine Bombe explodieren neben mir und das wird mich nicht ablenken, weil ich dann so drin bin und dann einfach in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel mehr schaffen kann als vielleicht Menschen mit, in Anführungsstrichen, wieder normalem Gehirn. Und das ist schon ganz cool. Also man hat da auf jeden Fall auch Stärken, die vielleicht andere nicht haben. Auch die Begeisterungsfähigkeit. Ich bin ein Mensch, wenn mir was begeistert, ich muss jedem davon erzählen und ich will alle am liebsten mitreißen und das ist so cool. Und ich verstehe das dann oft nicht, wenn andere Menschen dann so ein bisschen so mehr down sind. Und ich denke, ich verstehe das gerade nicht, warum seid ihr gerade so excited wie ich? Also so dieses viel fühlen auch, was wie gesagt auch natürlich wieder negativ sein kann, aber in vielen Fällen auch positiv, weil man eben sehr viel fühlt und das ist auch im positiven Sinn sehr, sehr schön.
Ja, es ist wirklich schön zu hören, dass auch positive Seiten natürlich
absolut,
gibt.
Absolut, ja.
Gibt auch anderen sicher Mut, dass nicht nur alles schlecht ist.
Auf jeden Fall. Nein, es ist auch eine echte Bereicherung, muss ich sagen.
Ja, dann würde ich mit dir noch sehr gerne über deinen Beruf als Content Creatorin sprechen und auch darüber, wie du Entscheidungen triffst, was du jetzt alles auf Social Media teilst. Du hast ja in den sozialen Medien eine sehr hohe Reichweite. Auf Instagram folgen dir zum Beispiel über 70.000 Menschen. Auf TikTok haben deine Videos teils mehrere 100.000 Aufrufe.
Ja.
Was hat dich dann dazu bewegt, deine ADHS-Diagnose auch auf Social Media zu teilen?
Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe eben auch Endometriose, also eine Erkrankung im Unterleib, um es kurz zu fassen. Und ich habe die Diagnose damals auch eben online gestellt und habe extrem gutes Feedback bekommen. Also es war wirklich ein, hey, ich bin so dankbar, dass du das teilst, ich bin so dankbar, dass jemand drüber spricht. Und genau das Gleiche habe ich mir dann auch bei ADHS gedacht, unter anderem auch, weil mir diese Social-Media-Kanäle, zum Beispiel von der lieben Angelina Berger mit Kirmes im Kopf, das ist eher eine sehr, sehr bekannte Seite mittlerweile, die damals auch eben eine eigene Seite gegründet hat, um eine Community zu schaffen mit Leuten und vor allem Frauen, die eben an ADHS leiden. Und mir hat das extrem geholfen, weil das einfach so ein, wow, ich bin nicht alleine mit meinen Problemen, ich bin nicht alleine mit meinen Struggles. Es gibt andere Menschen, die haben das genauso und das sind so klitzekleine Dinge, wo man sich denkt, ich bin nicht die einzige Person, die das macht. Es gibt wirklich noch andere Menschen, die genau dasselbe machen wie ich. Und genau deswegen habe ich mich dazu entschieden, das zu teilen, weil natürlich macht man sie ja angreifbar, aber ich glaube, über den Punkt bin ich schon ganz, ganz lang darüber hinaus, weil ich schon sehr, sehr viel in meinem Leben geteilt habe und mir aktiv dazu entschieden habe, das Ganze zu teilen. Weil ich eben schon glaube, es klingt immer so ein bisschen so cheesy oder übertrieben, aber es hilft schon anderen Leuten. Und die Nachrichten, die ich von Menschen bekomme, gerade von Frauen, die sagen, hey, ich bin dir so dankbar, dass du das geteilt hast. Wegen dir bin ich jetzt bei der Diagnose, wegen dir habe ich jetzt meine Diagnose auch bekommen, wegen dir geht es mir jetzt besser. Und das überwiegt für mich, wenn ich jetzt mal 2, 3 negative Nachrichten bekomme, was eh sehr, sehr selten ist, gerade beim Thema ADHS, muss ich sagen, habe ich eigentlich noch gar keine negativen Nachrichten bekommen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schön. Also eben aus dem Gedanken raus, anderen zu helfen, Mut zu machen und da Sichtbarkeit natürlich zu schaffen, weil im Endeffekt, wenn diese Sichtbarkeit auf Social Media nicht da gewesen wäre oder generell dieses ganze Thema jetzt nicht so präsent wäre, wie es jetzt gerade ist, wäre ich niemals zu meiner Diagnose kommen und wüsste jetzt immer nur nicht, was los ist.
Das ist sicher ein großer Punkt, Thema ADHS generell oft nur bei Kindern den meisten bekannt und dann vor allem bei Frauen gar nicht präsent oder da hat man irgendwie keine Bilder im Kopf von bekannten Frauen, die das jetzt vielleicht haben. Und vielleicht allgemeiner gesehen, ist Social Media jetzt deiner Meinung nach ein geeigneter Ort, um über Krankheiten, mögliche Störungen wie ADHS und psychische Gesundheit zu sprechen?
Ja, absolut. Also ich finde, man muss schon immer ein bisschen aufpassen natürlich, sich jetzt eine komplette Selbstdiagnose zu stellen und zu sagen, ja okay, ich habe das jetzt irgendwo auf dem Instagram-Kanal gesehen und ich habe das jetzt auch. Also so darf man es natürlich nicht machen. Aber ich finde so eben, um aufmerksam zu machen, um dem Thema einfach mehr Raum zu geben, um einfach Awareness zu schaffen, finde ich schon extrem wichtig, weil ich glaube schon, dass jetzt ohne Social Media sehr, sehr viele Themen nicht so normal wären. Thema Therapie, was wir vorher schon gesprochen haben, also für mich ist Therapie, wo ich das erste Mal in Therapie war, das war 2017, das habe ich mir fast niemandem erzählen traut. Also es war wirklich ein mega beschämendes Gefühl, dass ich mir dachte, oh Gott, jetzt muss ich in Therapie, ich bin krank, ich brauche Hilfe, das ist ja ganz peinlich. Und heutzutage kann ich da ganz locker drüber sprechen, weil in meinem Freundinnen- und Bekanntenkreis sind eigentlich fast alle in Therapie oder waren schon mal in Therapie. Und ich glaube, ohne Social Media wären genau solche Themen viel mehr noch tabu, als sie es jetzt sind.
Das bestimmt, ja, da hat man sicher eine gute Plattform, um möglichst viele zu erreichen,
genau.
Und auch mal so persönliche Einblicke zu teilen.
Genau, man muss natürlich immer aufpassen, weil du hast natürlich auch eine Verantwortung, das ist ganz klar, also der Verantwortung muss man sich bewusst sein, wenn man Reichweite hat, aber ich glaube, die meisten oder zumindest die in meiner Bubble nutzen das schon sehr, sehr weise.
Wie gehst du da mit dieser Verantwortung um oder was machst du eben, dass genau solche Selbstdiagnosen vielleicht verhindert werden, wenn du deinen FollowerInnen jetzt von deinen Erfahrungen erzählst?
Ich glaube, das kannst du nicht verhindern, weil ich glaube, das ist sehr, sehr individuell und jede Person, also ich kann natürlich jetzt nicht meine ganzen FollowerInnen irgendwie beschützen oder sagen, so Kinder, bitte keine Selbstdiagnose stellen. Natürlich kann man darüber sprechen, aber was die Personen dann im einzelnen Fall machen, kann ich natürlich nicht beeinflussen. Aber ich glaube eben darüber zu sprechen, wie eben diese Diagnosewege abläuft oder wie man diese Diagnose bekommt, was eben auch so die Merkmale sind, ist einfach mal hilfreich, um zu schauen, okay, kommt das überhaupt in Frage für mich? Und der Weg zur Diagnose, den müssen die Leute dann im Endeffekt eh selber gehen.
Zunehmend ist mir jetzt aufgefallen, dass im Netz auch immer mal wieder böse Stimmen laut werden. Öfter sind mir jetzt schon Aussagen untergekommen, wie ADHS ist ja mittlerweile eine Modekrankheit. Gleicher gilt auch für Depressionen. Sind dies schon solche Aussagen bereits begegnet und wie ordnest du das ein? Wie gehst du damit um?
Ja, ich persönlich jetzt noch nicht, also bei meinen Beiträgen oder bei meinen Stories noch nicht, aber natürlich unter Beiträgen, wo es ums Thema ADHS geht, wie gesagt, nimmt jetzt auch zu, nicht nur bei Privatpersonen, sondern auch auf vielen Nachrichtenaccounts auf Instagram wird ja immer mal wieder berichtet über eben ADHS bei Frauen und die Diagnose oder der erschwerte Diagnoseweg auch. Und ich finde das immer so super schwierig zu sagen, das ist eine Modediagnose und ich muss auch sagen, ich habe das sogar schon mal von einem Arzt gehört, also beziehungsweise ja, doch von einem Arzt, der das mir ins Gesicht gesagt hat, bin aber schon mit meiner Diagnose da gesessen. Also genauso wie bei einer Psychiaterin, wo ich auch war, für Kontrolle, die dann gesagt hat, naja, sie schauen mir jetzt aber nicht aus, als hätten sie ADHS und die haben mir über 5 Minuten gekannt, wo ich mir gedacht habe, das ist genau dein Job. Du solltest ja wissen, dass du das jetzt nicht anhand von 5 Minuten, wo jetzt vor dir sitzt, erkennen kannst, ob ich jetzt ADHS habe, wenn eben dieses Hyperaktivitätsthema sie in anderen Dingen äußert und eben nicht dieses, ich springe die ganze Zeit rum oder ich muss die ganze Zeit mit meinem Bein wackeln, weil solche Dinge mache ich einfach nicht. Bei mir ist es eher so, ich spiele die ganze Zeit mit meinen Ringen rum, ich beiße mir die ganze Zeit innen auf die Wangen, ich kräusel die ganze Zeit meine Zehen in meinen Schuhen, das mache ich den ganzen Tag und das ist quasi so meine Art, diese Hyperaktivität auszudrücken, ist jetzt falsch gesagt, aber mit dem umzugehen oder wie sie das einfach bei mir äußert. Und das ist schon hart, wenn man das dann eben auch von Professionisten und Professionistinnen hört, die ja eigentlich in dem Bereich geschult sein sollten. Und deswegen finde ich das auch super schwierig mit dieser Modediagnose, weil ich glaube, dass es so wichtig ist. Und warum glauben jetzt Leute, das ist eine Modediagnose? Genau aus dem Grund, weil jetzt endlich mal Leute darauf aufmerksam machen. Frauen werden im Kindheitsalter fast nie diagnostiziert. Natürlich kommt es erst später und natürlich jetzt, wenn viele Leute eben drauf kommen, genauso wie bei mir, wenn jetzt nicht über meine Freundin da drauf kommen wäre, die mir von ihren Symptomen erzählt hätte, dann würde ich jetzt immer nur da sitzen und überhaupt keine Ahnung haben. Deswegen finde ich das so wichtig und es ist einfach so, dass viele Leute ADHS haben, aber wenn es eben nie diagnostiziert wird, ist ja logisch, dass wenn es dann mal diagnostiziert wird, auf einmal so wirkt, als hätte das jeder. Das war ja bei Endometriose genau das Gleiche, wo aber 1 von 10 Frauen betroffen ist. Also das ist ja extremst viel. Und natürlich kommt einem das dann mal so vor, als hätte das jetzt mal jeder, aber im Endeffekt sitzen da halt viele Personen, in dem Fall jetzt Frauen, die ihr Leben lang leiden, die ihr Leben lang schon ADHS hatten, aber halt einfach keine Diagnose bekommen haben. Und ich glaube, deswegen ist es dann oft so, hat man das Gefühl, das sind jetzt auf einmal alle, aber es wird jetzt eben endlich mal aufmerksam gemacht und deswegen kommen auch mal die Leute und in dem Fall die Frauen zu ihrer Diagnose.
Ja, eben wie du gesagt hast, also echt bedenklich, wenn selbst Ärzte, Ärztinnen
dieses Thema dann herunterspielen oder von Einbildungen sprechen.
Genau.
Zum Glück kommt das Thema jetzt immer mehr und mehr, dass es medial berichtet wird auf Social Media. Wie findest du, dass man in der österreichischen Gesellschaft Menschen mit ADHS begegnet?
Ich glaube, dass das im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich sehr, sehr identisch oder ähnlich ist. Also sehr viele kritische Stimmen natürlich, sehr viel Skepsis im ersten Moment mal, dieses ADHS, nein, das kann nicht sein, du kannst nicht ADHS haben, natürlich dieses Modediagnose-Thema. Und ich glaube, dass einfach dahingehend die Awareness noch nicht so geschaffen ist für ADHS im Erwachsenenalter, weil man ja lang geglaubt hat, das gibt es gar nicht. Also viele waren so, ja, das ist halt im Kindheitsalter, das verwechselt sich dann. Das ist so diese klassische Aussage, die man immer hört, aber es verwechselt sich halt nicht. Also wie soll sie das verwachsen, wenn in meinem Hirn gerade einfach Botenstoffe anders angeordnet sind oder anders vorhanden sind als bei anderen Menschen. Also das verwachselt sie einfach nicht. Und ich glaube schon, dass also generell in der Gesellschaft oder auf der Welt, es ist halt alles einfach sehr für, in dem Fall wieder Anführungsstrichen, normale Gehirne und nicht für neurodiverse oder neurodivergente Gehirne, wie eben mit ADHS, Autismus und Co. ausgelegt. Das heißt, man muss sie trotzdem, auch wenn es natürlich nicht gut ist, man muss trotzdem als Mensch mit ADHS einfach schauen, dass man in dieses Leben oder in diese Gesellschaft irgendwie reinpasst. Und da würde ich mir schon wünschen, generell von der Gesellschaft, dass da einfach auch mehr Aufmerksamkeit geschaffen wird, weil gerade eben im beruflichen Feld, Menschen mit ADHS haben extrem viele Stärken, eben Teamfähigkeit, Empathie, das ist ja in sehr, sehr vielen beruflichen Feldern extremst wichtig, aber wenn die halt eben immer unterdrückt werden und wenn die Stärken nicht gestärkt werden und die Schwächen mehr geschwächt werden, wirkt sich das natürlich auch im beruflichen Umfeld extrem negativ aus und ich glaube, wenn man da einfach, wie gesagt, mehr drüber redet und auch die Menschen mit ADHS ernst nimmt und sagt, okay, das ist jetzt dein Thema, du bist vielleicht da nicht so gut, aber dafür da und wir setzen die jetzt da und da ein, kann man da extremst erstens mal den Menschen mit ADHS helfen, aber grundsätzlich auch ein besseres Umfeld für alle schaffen.
Das ist sicher ganz ein wichtiger Punkt, da gibt es noch viel zu tun. Ja. Du trägst jetzt sicher auch einen großen Teil dazu bei.
Ja, hoffentlich.
Und vielleicht abschließend, welche Tipps würdest du den anderen Frauen geben, die überlegen, vielleicht habe ich ADHS oder die vielleicht auch schon diagnostiziert worden sind?
Ja, also ich glaube, das erste ist mal wirklich, wenn man sie gut kennt, wenn man seinen Körper gut kennt, aufs Bauchgefühl hören und wenn man wirklich das Gefühl hat, ich sehe mir da in so, so vielen Punkten, dann einfach wirklich mal den Weg zur Diagnose suchen, weil im Endeffekt ist nichts verloren, weil wenn es natürlich nichts ist, ja, dann ist es halt nichts, aber dann hat man es probiert und dieses Gefühl, und ich kenne das ja von mir selber, wenn man immer glaubt, okay, ah, vielleicht ist da was, aber ich kann es vielleicht nicht irgendwie abklären lassen oder ich traue mich nicht, das abklären zu lassen. Das ist dann schon oft da und da, wie gesagt, einfach auf sein Bauchgefühl zu hören, auch Bücher zu lesen, Podcasts drüber zu hören und auch sie vielleicht mal auf Instagram-Accounts, eben wie Kirmes im Kopf, das kann ich sehr empfehlen, mal umzuschauen und zu sagen, gut, wenn da jetzt extrem viele Punkte einfach auf mich zutreffen und ich mich bei extrem vielen Punkten sehe und einfach auch diesen Leidensdruck verspüre, mal diesen Weg zur Diagnose gehen, auch wenn vielleicht mal jemand die nicht ernst nimmt. Und wenn die wer nicht ernst nimmt, dann geht es zum anderen Arzt oder zu einer anderen Ärztin und schaut, dass ihr euch eine zweite oder dritte oder vierte Meinung einholt, weil da, wie gesagt, auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören und auch nicht locker zu lassen, das ist irgendwie schon, das war mir auch wichtig, weil ich das eben bei meiner Endometriose-Diagnose genau gleich gehabt habe und im Endeffekt habe ich die Diagnose dann bekommen. Und das Zweite für die, die vielleicht auch schon die Diagnose erhalten haben, einfach ein bisschen sanfter mit sich selber zu sein, sie natürlich nicht auf dieser Diagnose auszuruhen und zu sagen, naja gut, mache jetzt den ganzen Tag nichts, weil ich kann mich ja eh auf nichts konzentrieren und ich kriege ja eh nichts hin. Aber trotzdem einfach zu sagen, gut, das ist mein Maximum, was ich machen kann. Ich versuche meine Stärken zu stärken und meine Schwächen vielleicht ein bisschen beiseite zu legen damit. Das ist so wichtig, weil, wie gesagt, gerade das Selbstbewusstsein oder dieses Selbstwertgefühl bei Frauen so oft so niedrig ist und das macht es halt nicht besser, wenn man sich selber dann die ganze Zeit niedermacht oder sie Aufgaben aufbürdet, die einfach unbewältigbar sind. Und ich glaube, da ist es dann eben wichtig zu sagen, gut, ich kann bis dahin gehen und nicht weiter und heute mache ich die To-Dos und wenn es nicht geht, dann mache ich die nächsten To-Dos morgen. Aber einfach zu schauen, dass man da wieder ein bisschen sein Selbstvertrauen stärkt und sie einfach ein bisschen, ja, auch mit dieser Störung, ich sage das irgendwie sehr, sehr ungern, weil, wie gesagt, für mich ist es eigentlich nicht nur was Negatives, sondern ich finde dieses Anderssein einfach auch, ja, zu embracen und zu sagen, hey, ich habe so ein cooles Gehirn, das funktioniert ganz anders als alle anderen und das ist nice und das ist nichts Negatives.
Das sind doch sehr schöne und ermutigende Abschlussworte, würde ich sagen. Lorena, ich sage vielen herzlichen Dank, dass du uns so viele Einblicke in dein Leben als Content-Creatorin mit ADHS gegeben hast. Und du kannst doch sicher vielen dadurch Mut geben.
Ja, vielen Dank. War sehr schön, da zu sein und mit dir zu quatschen.
Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
Mich auch.
Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.